Zum Abschluss von all diesen ganzen Bibelarbeiten, ich hoffe, dass viel hängen geblieben ist. Danke für die Rückmeldungen von vielen von euch. Viele haben sehr gesagt, dass sie es sehr, sehr angesprochen hat. Das ist natürlich ein Geschenk. Ja, man kann sich vorbereiten, man kann Dinge machen, aber dass man Herzen erreicht, ist und bleibt immer ein Geschenk. Das kann der Heilige Geist machen. Und wenn er das tut, umso schöner. Zum Schluss heute und diesem ganzen Thema, worauf wir hoffen können, es waren unterschiedliche Themenbereiche, ja, auf Gott selbst, auf Gottes Treue, auf dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und heute Vormittag soll es darum gehen, auf Gottes Berufung. Wir können darauf hoffen, dass Gott in unser Leben eine Berufung gelegt hat und dass diese Berufung Bestand hat. Gottes Berufung. Und wir schlagen dazu auf Johannes 15. Johannes 15. Ich lese ab Vers 9 bis Vers 17, werde dann aber in besonderer Weise auf Vers 16 eingehen. Johannes 15, 9 bis 17. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte, und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als der sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ich mache mal ein kleines Seitenfenster auf, bevor ich zu dem komme, was ich eigentlich sagen möchte. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Alles, was es über Jesus zu wissen gibt und über Gott zu wissen gibt, wissen wir. Und alles, was wir nicht wissen, können wir nicht wissen. Jesus wird gefragt, ja, wann ist der Tag des Herrn? Wann kommt der Herr wieder? Jesus sagt, ich weiß nicht den Tag noch die Stunde. Ich weiß es nicht. Das heißt, jeder, der jetzt zum Beispiel sagt, jetzt ist Endzeit und jetzt wird bald das so und so sein, der redet an Jesus vorbei. Wir können es nicht wissen, weil Jesus es nicht weiß. Und das ist nicht irgendwo eingewoben und das kann man nicht aus den Zeilen von der Offenbarung und von Ezekiel und Daniel und den Endzeitreden sich zusammenklauben. Das kann man nicht. Jesus sagt, wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Punkt. Was wir wissen können, ist, dass diese Zeiten begleitet sind von Erdbeben, Kriegen, Kriegsgeschrei. Heute Morgen hat Israel den Iran angegriffen. Habt ihr das mitbekommen? Also da kracht es richtig. Ja, das sind Dinge, auf die hat Gott uns vorbereitet. Und zwar nicht, um uns zu ängsten, sondern wir sind vorbereitet, um zu wissen, okay, sowas wird kommen. Es wird nicht das Friedensreich, ich habe das schon erwähnt, auf dieser Erde schon sein, sondern es wird von Klimawandel bis Erdbeben bis zu Kriegen, alles das hat Jesus uns gesagt, wird kommen. Aber doch nicht im Sinne einer Mathematikaufgabe. Krieg 1, Krieg 2, Kriegsgeschrei 3, Pest 4, Corona 5, Papst 6, Euro 7, Bill Gates 8 und zum Schluss wissen wir, nächstes Jahr kommt der Herr wieder. Nein, wir wissen es nicht. Und lasst euch nicht verrückt machen von denen, die euch irgendetwas erzählen, was sie zu wissen glauben. Alles, was wir wissen über Gott, wissen wir von Jesus. Und alles, was Jesus uns gesagt hat, sollen wir ernst nehmen und sehr ernst nehmen. Und was er uns nicht gesagt hat, können und brauchen wir nicht zu wissen. Und das lässt uns häufig auch mit dem Geschmack zurück, dass wir einfach nicht auf alles eine Antwort haben. Das fühlt sich nicht immer so gut an. Das hätten wir gerne anders, aber so ist es nun mal. Punkt. Eine der größten Gefahren der Irrlehren besteht darin, dass wir einfach meinen, etwas besser zu wissen, als Jesus es wusste. Wirklich. Als Karl Barth seine Dogmatik fertig geschrieben hat, ein Wahnsinnsbuch. Ja. Karl Barth war auch ein Wahnsinnstheologe. Ja. Den konnte man unglaublich, man seine Texte lesen und so. Als ich Theologie studiert habe, hat mir ein Theologe gesagt, wenn Sie Barth lesen, dann schütteln Sie sich immer nach einer Stunde, weil sonst haben Sie sich besoffen gelesen und vergessen, dass, weil das so viel Spaß macht. Auch der hat so tolle Bilder und so. Und Sie vergessen, dass man das auch kritisch sehen muss, weil das nur ein Mensch ist. Und unter den Theologen war es dann, der Barth hat so ein dickes Buch über Dogmatik und wie ist die Lehre von Gott und die Lehre von der Kirche und wie ist die Lehre von Christus und so weiter, dass manche dann gespöttelt haben, immer wenn Gott mal nicht genau weiß, wie es um die Theologie bestellt ist, schaut dabei Karl Barth nach. Ja, also wir wissen vieles nicht. Punkt. Das nur am Rande, aber ich möchte das deswegen erwähnen, weil ich das Gefühl habe, wir sind da gerade sehr, spätestens seit der Corona-Zeit, sehr empfänglich für Dinge, die nichts mit Jesus zu tun haben. Und neben dem, dass wir es von der Bibel her nicht wissen können, gibt es ein zweites Kriterium. Wenn jemand mir als Christ etwas weiterleitet, indem er Politiker, Multimillionäre, wen auch immer diffamiert und das nicht im Geist der Liebe tut, kann es nicht von Gott kommen. Steht hier nochmal ganz eindeutig. Also es gibt gute Gründe, den Islam zu kritisieren. Viele unserer Geschwister weltweit werden von Muslimen brutalst ermordet. Ja? Gerade weltweit. Es gibt gute Gründe. Und gute Gründe auch zu sagen, wenn die Leute sagen, ja, das hat nichts mit unserer Religion zu tun. Doch, Mohammed hat ein Schwert in der Hand. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Da gab es schon Unterschiede. Wenn aber die religionspolitische Sprecherin der AfD vor 2 Wochen bei Twitter postet, an alle Muslime in Deutschland, ihr könnt so viel Gemüse erfressen, wie ihr wollt, das ist alles mit Schweinefleisch gedüngt in Deutschland, mit Schweinegülle gedüngt in Deutschland. Und dann manche Christen das noch feiern, weil die, nein, das ist übelste Beschimpfung, das ist Beleidigung, das ist unterirdisch, das geht nicht. Um auf die andere Seite zu gehen, wenn die Grünen, die junge Grüne, wenn die in den Bundestag geht und trägt ein T-Shirt, All Cops are Bastards, also alle Polizisten sind Bastarde, dann ist das genauso, sorry. Und dann gibt es Leute sozusagen aus der eher linken christlichen Bewegung, aus der Kirche, sonst was, die sagen, ja, die sagt dem Staat mal was. Nein und nein und nochmal nein. Als Christ haben wir Menschen nicht zu beschimpfen, nicht zu beleidigen, weder Politiker noch Polizisten noch islamische Mitbürger, sondern wir haben sie zu lieben, was nicht heißt, dass wir nicht kritisch sein dürfen. Ja, das ist was anderes. Insofern nochmal an dieser Stelle, bevor ich ins eigentliche Thema einsteige, wir wissen, dass wir alles, was wir von Jesus wissen, oder andersrum, wir wissen, dass alles das, was Jesus uns gesagt hat, ist alles das, was wir wissen können und dürfen, darüber hinaus nichts. Da ist nichts verschlüsselt, da gibt es keinen Geheimcode in der Bibel, da ist nicht irgendwas zwischen den Zeilen, es ist offen, es ist klar. Ja, Mark Twain hat mal gesagt, da wurde er gefragt, der Schriftsteller Mark Twain, wie gehen Sie denn mit den Bibelstellen um, die Sie nicht verstehen? Und da sagt er, um die kümmere ich mich gar nicht, weil ich habe so viel Mühe, die umzusetzen, die ich verstehe, das reicht. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, in welchem Geist ist etwas gesagt? Ist es der Geist der Liebe oder ist es ein Geist der Anklage, der Verunglimpfung? Und da dürfen Christen nicht mitmachen. Wirklich, das dürfen wir nicht tun. Prüfet alles und behaltet das Gute, aber eben prüfet auch alles. Gerade WhatsApp-Nachrichten. Prüfen. Was habe ich während der Corona-Zeit alles von Geschwistern gekriegt? Ich habe mich mit so vielen wirklich auch entfreundet bei Facebook und sonst was. Das will ich eigentlich gar nicht, weil ich finde, man muss Menschen auch Brücken bieten. Und jeder Mensch ist es wert, dass man mit ihm zusammen ist. Nur das war dann so viel in meiner Funktion als politischer Beauftragter, das habe ich einfach nicht mehr gekonnt. Das war zu viel. Das ging dann zum Teil nicht. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Worauf wir hoffen können, auf Gottes Berufung. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater in meinem Namen bittet, etwas, das es euch gebe. Also das Ziel unseres Lebens ist, dass wir Frucht bringen. Und dieses Fruchtbringen beginnt damit, dass wir sozusagen eingepflanzt werden, eingewurzelt. Wenn wir mal das Bild vom Baum nehmen, damit der Baum Frucht bringt, braucht er erstmal, er muss erstmal in Erde, in die Wurzel sozusagen. Und das Erste, was Gott hier sagt oder Jesus hier sagt, ist, ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt. Ich war mal bei einer Freizeit, auch Referent in der Schweiz, im Tessin. Und so, da waren unsere Kinder noch klein, das war immer schön, da wurde ich eingeladen, so, also hätten wir uns gar nicht leisten können in so einem tollen, teuren Ding da in der Schweiz mit damals noch 4 Kindern, aber als Referent war halt Kurfte Frau und die Kinder mit und das war schön. Und dann spielten die Kinder und ein Mädchen war dunkel, die war aus Indien und war adoptiert. Und wie Kinder so sind, ihr kennt das ja, ich habe das zufällig so mit einem Ohr mitgekriegt, sagten dann welche, ja, du bist ja gar nicht das richtige Kind deiner Eltern. Ja, so richtig fies. Und dann guckt die den Jungen an und sagt, ja, mich haben meine Eltern ausgewählt. Dich haben sie zufällig gekriegt. Und ich habe gedacht, ist das klasse. Was muss die für Eltern haben, dass sie ihr das mitgegeben haben? Unglaublich. Und dann kannst du nur beten, dass das auch so bleibt. Aber der Gedanke, der hat mich irgendwie nie losgelassen, weil ich das so schön fand. Ausgewählt, die wollten mich. Ja, genau mich. Und wenn wir das wissen, dass Gott genau mich wollte. Ja, aber warum denn? Also meine Geschichte jetzt, ja, habt ihr ein bisschen gehört gestern, warum sollte Gott denn jemand wie mich wollen? Warum denn? Oder diejenigen hier, die eher sich für ein Mauerblümchen halten, ja, warum sollte Gott denn gerade mich wollen? Warum eigentlich? Nun, lass uns mal aufschlagen, 5. Mose 7, das ist ganz kurz nachdem die 10 Gebote nochmal erneuert wurden. Ja, und dann 5. Mose 7, Vers 7 und 8. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat, Damit hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben. Vers 7 nochmal. Nicht hat der Herr euch angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Habt ihr mal ein Frühchen gesehen? Und wenn man das sieht, also wir haben 5 gesunde Kinder, die sind alle toll zur Welt gekommen und so. Und wenn man so ein Baby sieht, das ein bisschen zu früh kommt, so klein ist, so winzig ist, aber alles dran, kompletter Mensch so klein, dann gibt es 2 Reaktionen, die man hat. Die eine ist, dass man denkt, oh, hoffentlich schaffst du es. Und das zweite ist, dass man dieses Kind so lieb hat. Ja, das löst in dir etwas aus. Aber das ist doch kleiner als alle anderen. Und was ist die Reaktion? Man hat es noch mehr lieb und nicht weniger. Gott sagt, wenn du das Gefühl hast, ich bin zu klein, zu unwürdig, zu wenig, was kann ich schon? Was habe ich schon für eine Bedeutung? Dann bedeutet das nicht, dass er dich weniger liebt, sondern sogar mehr. Er sagt das hier zu Israel, aber das ist ja ein Wort, das gilt ja nicht nur für Israel, das gilt ja generell für die Erwählung durch Gott. Warum erwählt Gott mich? Weil er mich liebt. Und dann kommt wieder der Punkt, ja, und warum dann mein Bruder nicht? Wir stehen schon wieder da und wissen die Antwort nicht. Wir wissen sie nicht. Wir können nur sagen, danke Gott, dass du mich genommen hast. Warum auch immer. Nicht, weil ich besser bin, nicht, weil ich größer bin, sondern weil du mich liebst. Das ist das Fundament von allem. Ja, zu verstehen, dass egal wie wir sind, egal was wir können, egal was wir machen, egal wie, in welcher Lebenssituation wir uns befinden, Gott hat gesagt, ich habe dich erwählt. Ich bin der, der das gute Werk angefangen hat und ich werde es vollenden. Ich bin treu mit dir und übrigens, und das Verrückte ist, sogar durch Generationen. Ich habe, als ich Christ wurde, als ich geheiratet habe und wir Kinder hatten, also einerseits ein unfassbares Glück und dann habe ich aber auch riesen Panik geschoben. Manchmal, ich bin suchtkrank, mein Vater war suchtkrank, mein Opa war suchtkrank. Was wird mit meinen Kindern? Ja, also ich lag manchmal richtig abends im Bett und habe richtig konnte kaum atmen, richtig so eine Panikattacke. Was wird? Und dann habe ich wie eine geistliche Disziplin zu mir gesagt, Gott sagt sozusagen, der Fluch geht bis ins dritte und vierte Glied. Ja, so, und ich wusste von meinem, ich bin das dritte Glied, mein Vater, mein Opa, und ich wusste auch vorher gab es schon Probleme. Aber der Segen geht bis ins tausendste Glied, heißt es hier. Die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied. Und ich musste richtig geistig sagen, in Jesu Namen, ich vertraue dir, dass du das durchbrichst und dass da jetzt eine Segenslinie beginnt und die weitergeht. Aber das war richtig eine geistliche Übung. Ja, wieder und wieder. Das habe ich seit vielen Jahren nicht mehr. Und ich merke tatsächlich beides. Ich merke, die haben manches davon geerbt. Die müssen anders sich disziplinieren in manchen Bereichen als andere. Tatsächlich, aber da ist auch ein Segen zu spüren. Ja? Ein Segen, wie heile die sind und was sie machen. Ich habe vor 3 Jahren meinen großen Bruder beerdigt und war noch bei ihm, konnte ihm noch die Hand halten. So, der war leider schon im Koma, aber wenigstens konnten wir uns so beieinander sein. Ich habe dann die Beerdigung gemacht und dann rief mein Sohn mich an und sagte, Papa, jetzt wo das Letzte aus deiner Herkunftsfamilie gestorben ist, wird mir einfach nochmal bewusst, was für eine andere Familie wir sind. Mit allen Problemen. Ich habe ja gesagt, die eine Tochter gerade krank. Also es ist jetzt nicht alles easy. Und trotzdem, was für ein Unterschied das ist zu vorher. Und das möchte ich dir einfach mal sagen, Papa. Ja, das ist für mich ein Riesengeschenk, dass wir anders aufwachsen dürfen, als du aufgewachsen bist. War ein tolles Telefonat. Das hat mir so gut getan. Aber wieso ist das denn so? Es ist wirklich einfach Gnade. Einfach Gnade, weil Gott eingegriffen hat. Ja, weil er Dinge verändert hat, weil er erwählt hat. Warum auch immer. Einfach, weil er so ist und weil er es gut meint. Und wenn unser Leben Frucht bringen soll, wenn unser Leben etwas hervorbringen soll, dann ist das Allerwichtigste zu wissen, worin wurzelt denn unser Glaube? Worin wurzelt der? Leute, der wurzelt alleine und nur darin, dass Gott uns erwählt hat. Mit all unseren Fehlern. Und wer das versteht, der kann andere Menschen nicht verurteilen, der kann nicht die Richtschnur aufschwingen, der wird biblische Lehren nicht dazu benutzen, um sich abzugrenzen, sondern der wird sie nehmen, damit Frucht kommt und damit Liebe wächst. Und auch da wieder. Es geht nicht um Beliebigkeit, es geht nicht darum, dass eine Gemeinde ihre klaren Regeln hat, das meine ich gar nicht. Ja, man kann nicht sagen, wir taufen heute ein Kind und morgen, aber also man muss sich schon festlegen in Dingen. Aber festlegen als Ordnung für uns oder als Richtschnur darüber, wer gläubig ist oder nicht. Und das sind zwei elementar verschiedene Dinge. Das meine ich hier, ich habe jetzt keinen Hintergrund, ich kannte nicht die letzte Ältestensitzung, ich sage das, hätte ich jetzt in einer anderen Gemeinde auch gesagt. Ja, bitte versteht mich nicht, dass ich euch hier irgendwie reinreden möchte. Es geht mir um eine grundsätzliche Haltung, ein grundsätzliches Wissen von Dingen. Also, was für eine Aussage, ich habe dich erwählt. Ja? Und dann geht es ja weiter. Und ich habe dich gekrönt mit Liebe und Barmherzigkeit. Gekrönt, ja, meine Güte, ja, Krönungszeremonie. Könnt ihr euch noch erinnern, Prinz Charles, ist noch gar nicht so lange her. Ja, was das für ein weltweit um die Welt geht. Und jetzt sagt Gott über jeden von uns, ich habe dich gekrönt, ich habe dich erwählt und ich habe dich gekrönt. Unglaublich. Also der erste Punkt, wir sind von Gott erwählt, er hat uns ausgesucht, so wie das kleine Mädchen aus Indien von ihren Eltern ausgesucht wurde. Explizit und eindeutig. Der zweite Gedanke, ich habe euch erwählt, und bestimmt, dass ihr hingeht. Ich habe bestimmt, dass ihr hingeht. Der Gründer der Heilsarmee, William Booth, wurde mal gefragt, Im Missionsbefehl in der Bibel steht doch, geht hin in alle Welt. Wohin soll ich denn gehen? Und er hat geantwortet, wenn ich dich jetzt bis jetzt richtig kenne und richtig beobachtet habe, ist überhaupt nicht die Frage, wohin du gehst, sondern die Frage ist, wann kommst du endlich mit deinem Arsch aus dem Sessel und gehst überhaupt mal? War jetzt nicht die Antwort, die er haben wollte. Er sagt, unser Problem ist ja oft, dass wir sagen, ich gehe erst los, wenn die Richtung kommt. Aber so ist es ja nicht. Ja, ich hatte mal einen Bekannten, der sagte immer, es geht, wenn man geht. Soll ich das nochmal wiederholen? Es geht, wenn man geht. Ja, sich auf den Weg machen und zu sagen, und dann gehen Dinge, von denen man vorher gar nicht dachte, dass sie gehen, die kann man aber nicht in seiner Komfortzone erleben. Das funktioniert nicht, es geht nicht. Sich auf den Weg machen. Und sich auf den Weg machen zu sagen, ich möchte, dass ihr hingeht, dass ihr Frucht bringt. Gott hat für jeden Menschen irgendwo eine Berufung. Und die kann so verschieden sein. Ja? Die kann in den vollzeitlichen Dienst sein. Die kann sein, dass man ein anständiger Chef ist in einer Zeit, wo so viel Druck da ist. Die kann sein, dass man eine Beterin, ein Beter ist. Es kann so vieles sein, ja, was die Berufung ist. Das ist ganz individuell, aber in die muss man gehen. Viele Dinge, von denen wir gesprochen haben diese Tage, ja, Eigenschaften, wir kommen gleich noch auf die Früchte, die passieren, indem man sie lebt. Sowas wie Friede passiert, wenn ich dahin gehe, wo Unfriede herrscht. Passiert nicht in meinem Kämmerchen, sondern es passiert, wenn ich mich auf den Weg mache zu einer Person, wo ich denke, da muss jetzt Friede hin. Ja? Also, gehen. Und auch da gibt es manchmal, wie gesagt, kleine, große Sachen. Eine der faszinierendsten Berufungen, die mir über den Weg gelaufen sind in den letzten Jahren, ist die Berufung und der Weg von Otto Okoti. Die möchte ich euch gerne noch erzählen. Ich erzähle einfach gerne Geschichten. Otto Okoti. Im Februar waren wir im Südsudan. Da haben wir ein großes Projekt. Und in der Region Putschala. In Putschala, das ist an der Grenze zu Äthiopien, ein Sumpfgebiet. Dort leben 100.000 Leute. Dieses Sumpfgebiet kann man nur mit dem Ochsenkarren oder mit dem Flugzeug erreichen. Nicht mit dem Auto, es gibt keine Wege. Oder man geht zu Fuß, aber dauert es richtig lange. Und dort leben, wie gesagt, 100.000 Menschen. Und es gab vor 2012 einen Bürgerkrieg und der Präsident hat die Rebellen zurückgedrängt und die haben sich dann in dieses Sumpfgebiet zurückgezogen, weil sie dort erlebt haben, da kam ja halt keiner hin, ja? Also die konnten ja nicht über die Sümpfe gehen. Und haben dann dort gewütet, wirklich gewütet. Also ich will euch nicht erzählen, was die alles mit den Frauen gemacht haben und mit den Kindern und Felder verbrannt. Also wirklich, die haben es brutal, das alles da kaputt gemacht. Es ist an der Grenze zu Äthiopien, dazwischen fließt der Weiße Nil und die Menschen sind dann zum Großteil nach Äthiopien geflohen. Und irgendwann waren die Rebellen besiegt und jetzt ging es um die Frage, kommen die Menschen zurück? Ja, wer kommt zurück und wie kommen die zurück und wie geht das? Und die Bundesregierung hat ein Programm ausgeschrieben, um diese ganze Region wieder aufzubauen. Und Tierfund hat den Zuschlag gekriegt. Und das ist jetzt sozusagen eine Sache, die machen wir seit 3 Jahren. Und Ende dieses Jahres geht es zu Ende. Als wir jetzt dorthin gekommen sind, hat uns ein Commissioner begrüßt. Das ist sowas wie der Landrat. Ja, und dieser Landrat war ganz freundlich. Wir waren vor einem Jahr schon mal da. Da war es ein anderer Landrat. Der war sehr zurückhaltend, komisch und so. Man merkte eine Spannung. Ja, um den herum saßen überall junge Männer im T-Shirt, ja, abgerissene Hosen, so komische Latschen und so, aber eine Kalaschnikow um sich herum. Und als wir jetzt kamen, dieser neue Commissioner, alles fröhlich, junge Leute, brachten erstmal eine Cola aus dem Kühlschrank und so weiter. Und dachten, also was hat sich hier getan? Ja, was ist hier passiert? Warum ist die Atmosphäre so verändert? Und dann habe ich ihn gefragt, wer bist du und so weiter und warum bist du so freundlich zu uns? Das war vorher anders. Also erstmal sie, ist ja alles auf Englisch, aber du merkst, selbst in Englisch merkst du, wann das sie zum du wird, auch wenn du you sagst. Und dann sagt er, ja, wisst ihr, ich habe folgende Geschichte, ich freue mich so über Tierfund, weil noch lange bevor ihr als Tierfund Deutschland hier wart, war Tierfund England hier schon vor 25 Jahren und ich ging in die Grundschule. Und in der Grundschule gab es so Spannungen zwischen den verschiedenen Stämmen. Ja, also richtig schwierig. Also innerhalb der Schule waren Leute aus verschiedenen Stämmen, Riesenspannungen. Und deswegen gab es ein Mediatoren-Schulungsprogramm, das heißt Peace Champion. Da wurden Einzelne genommen, ihr kennt das vielleicht auch aus den Grundschulen, heute gibt es ja ähnliche Programme, nur damals also einfach dort im südsudanesischen Kontext. Und ich durfte so eine Ausbildung machen zum Peace Champion. Das heißt, ich konnte in meiner Schule mithelfen, wie Leute lernen, miteinander zu reden, zu respektieren. Wir haben eine Fußballgruppe gestartet, wo dann darauf geachtet wurde, dass aus jedem Stamm Leute dabei waren und so. Also einfach so ganz praktische Dinge wie kann man Frieden umsetzen? Ja, Mediatoren, Peace Champion. Und das war so toll, dass Tierfund mir das ermöglicht hat. Danke. Und dann bin ich auf die weiterführende Schule gekommen konnte das weiterführen. Und das hat eine Kirchgemeinde so beeindruckt, dass sie mir ein Stipendium in Peacebuilding and Reconciliation in Sambia ermöglicht haben. Also Friedensbildung und Versöhnung gibt es als eigenen Studiengang. Dann ist er also von der Kirchgemeinde mit einem Stipendium nach Sambia geschickt worden und hat da seinen Bachelor gemacht. Und sagt, diese Uni in Sambia war aber von den USA gesponsert und ich war da einer der Besten. Und die fanden das so toll, dass sie mir ein Peacebuilding and Theology Studium in den USA ermöglicht haben. Also Theologie und nochmal Friedensbildung. Sagt, und dann gab es eine Gemeinde, die wollte mich unbedingt als Pastor anstellen, richtig reiche Gemeinde, sagte viel Geld, gutes Gehalt und viele Bedingungen. Und ich wusste, Gott sagt, Otto, du musst nach Pochala. Du musst dahin, wo du herkommst. Das ist mein Ruf für dich. Deswegen war diese Ausbildung, deswegen dieser Weg. Du musst da wieder hin. Und dann hat er überlegt, was kann ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Und seine Idee war, diese Gegend, 100.000 Leute, ist so abgeschnitten vom Rest vom Südsudan, dass sie keine Radiostation haben. Hatte, ich werde hier eine Radiostation aufbauen. Ja, ich brauche dafür einen Sendemast, ich brauche dafür kleine Fänger mit Solar, dass sie sozusagen wieder aufladbar sind. Und ich brauche also das Geld für den Sendemast, für die Technik, kleines Haus gebaut und ich brauche das Geld für diese Sachen und dann will ich das da aufbauen. Und ich möchte jeden Morgen was zum Thema Frieden und Evangelium und so weiter senden, das ist meine Berufung. Und er hat es seiner Gemeinde erzählt, die ihn berufen wollten und die waren davon so überwältigt, dass sie ihm tatsächlich das ganze Geld gegeben haben und ihn gesendet haben und er konnte das aufbauen. Hat also Radio Pochala gestartet. Und dann kamen zwei Sachen. Das erste, eine Flut. Also durch den Klimawandel sind die Böden vertrocknet. Die Regenzeit kommt später, die kam früher im Februar, im März, April. Und die kommt jetzt häufig im Mai, Juni. Dann sind die Böden vertrocknet. Ja, teilweise Maisernten haben wir gesehen, die waren schon einfach vertrocknet. Die konntest du nicht ernten, es kam nicht so weit. Oder aber die Böden sind so hart, dass das Wasser nicht mehr abfließt. Ja, so, und wir bauen jetzt Dämme und die machen nicht mehr Mais, dann Hirse, was ein bisschen Wasser, weniger Hitze, Regen braucht und so weiter. Auf jeden Fall sagt er, es kam eine Überschwemmung und man wusste nicht, wo kommt die, wo geht der Fluss drüber und wo nicht und wo schwemmt es die Hütten weg. Und er hat jeden Morgen gefunkt, so bitte mit Sandsäcken an die Ecke oder bitte evakuiert hier oder so. Er hat quasi über sein Radio diese Flut gemanagt. Und die Leute waren so begeistert davon, so dass, und nebenbei hat er eine Gemeinde gegründet übrigens, so hat er eine Gemeinde. Die waren so begeistert, dass ganz viele auch in seine Gemeinde kamen und so. Das war das eine, wo er sagt, da ist etwas passiert, also ein Segen weit über meine Sendung hinaus. Und das zweite, dieser komische Commissioner, von dem wir vorher getroffen haben, der hat schießen lassen auf Leute aus der Bevölkerung und da sind gerade die jungen Leute so durchgedreht, dass sie den ermordet haben. Haben die Commissioner vorher erschossen. Ich meine, selber schuld, klingt jetzt blöd, aber hat er selber provoziert. Und in dieser ganzen Zeit stand es kurz davor wirklich, dass das alles eskaliert, dass hier eine neue Art Bürgerkrieg ausbricht. Und er hat jeden Morgen gefunkt, Leute, Frieden, zusammenhalten und so weiter. Ja, gefunkt und gefunkt und gefunkt. Und das Ganze kam wieder zur Ruhe. So, und dann hat aber die Bevölkerung gesagt, wir möchten nicht nochmal von dem autoritären Präsidenten einen neuen Commissioner, wir wollen einen eigenen wählen. Und haben ihn gewählt und jetzt ist er der Landrat und sagt, ich habe mein ganzes Leben noch nichts mit Politik zu tun gehabt. Ja? Alles, was ich bin, ist Peace Champion, Pastor, Radiomacher und jetzt bin ich hier plötzlich der Landrat. Ja? So. Und dann stößt er uns mit der Cola an und alles das hat angefangen in meiner Grundschulzeit mit einem Kurs. wir haben da schon lange, wir haben ihm nicht die Radiostation bezahlt. Wir haben da gar keinen Euro mehr drin in dem Ganzen, was seine Arbeit angeht. Wir machen ein paar andere Dinge. Aber es hat mich so fasziniert, dass jemand gesagt hat, weil ich das als Kind erlebt habe, habe ich das sozusagen jeden Schritt, Gott hat eine Tür nach der anderen geöffnet, aber es war auch wichtig, dass ich weiß, ich muss hierhin zurück. Ja, der hätte reich sein können, der hätte in Sicherheit sein können, der hätte, weiß ich was, ne? Aber nein, er wusste, ich muss hierhin zurück. Es ist meine Berufung. Es hat mich sehr, sehr, sehr berührt und bewegt, zu sagen, wow, da ist ein Mensch, der hat seine Berufung gefunden. Das ist nicht immer so spektakulär, und aber auch bei ihm ist es ja eigentlich nicht spektakulär, sondern der ist mittlerweile Mitte 40. Das ist also ein Weg von 30 Jahren, also 27 Jahren oder so, als dieser Kurs war. Und auch das ist so eine Sache zu sagen, Berufung ist nicht einmal und zack, sondern Gott geht mit uns Wege. Ich hatte das von meiner Geschichte erzählt, ja. Mit 22 bekehrt, dann musste ich noch eine Therapie machen und eine Ausbildung machen und eine Theologie studieren. Und ich wollte ja unbedingt irgendwie in den vollzeitlichen Dienst. Zwischen meiner Bekehrung und meiner ersten Gemeindestelle lagen aber 13 Jahre. Oh. Und 13 Jahre mit einer Latein 6 aus der Schule geflogen und dann an der Uni plötzlich das Latinum nachmachen zu müssen. Mit Panikattacken, ja. Und irgendwie ging es dann, auch wirklich irgendwie ging es dann, aber es ging. Also Berufung ist auch etwas, was Zeit hat und was dauert und wo Gott uns auf den Weg nimmt. Das ist nicht immer nur eine Sache. Manchmal ist Berufung auch ganz klein. Ich habe euch gesetzt, dass ihr hingeht. Das meint ja nicht nur die Lebensberufung, sondern was hat Gott jetzt, wenn wir nach Hause kommen, mit jedem von uns vor. Ich bin ganz sicher, dass ganz viel von dem, was ihr gehört habt, wird wieder durchgehen. Macht auch nichts, das ist ja normal. Nächstes Jahr ist nächste Gemeindefreizeit und zwischendurch sind viele Gottesdienste. Aber es kann sein, dass Gott in diesen Tagen an irgendeiner Stelle gesagt hat, ich habe mit dir jetzt genau einen nächsten Schritt vor. Eigentlich wolltest du arbeiten, ich möchte, dass du dich lieber ausruhst, damit du Kraft findest. Eigentlich wolltest du mit deinem Nachbarn nicht mehr so ganz viel zu tun haben, aber ich möchte, dass du jetzt rübergehst und sagst, wollen wir nicht mal ein Bier trinken am Wochenende. Eigentlich bist du am Struggeln, ob die Gemeinde wirklich der Weg für dich ist, aber Gott hat gesagt, doch, gib du dich ein und komm raus aus der Loge, die immer nur zuguckt. Ich habe keine Ahnung. Kann so unterschiedlich sein, so viel sein, was Gott euch gesagt hat. Es kann ganz winzig kleine Schritte sein, das können große Schritte sein, das kann für den einen das eine sein, für den anderen was anderes, ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr euch jetzt mal ein paar Minuten Zeit nehmt, darüber nachzudenken, was das sein könnte. Es nicht aufschreibt, sondern nur darüber nachdenkt. Und während ihr darüber nachdenkt, nehmt ihr euren eigenen Namen, schreibt ihn auf das Blatt vor euch, ja, euren eigenen Namen, und faltet, während ihr darüber nachdenkt, aus diesem Blatt einen Papierflieger. Okay? Auf dem Blatt soll nicht mehr stehen als euer eigener Name. Und während ihr denkt, hey Gott, was ist denn jetzt für mich? Wohin soll ich denn jetzt gerade gehen? Was ist denn mein nächster Schritt? Nicht meine nächsten 27 Schritte. Sondern mein nächster Schritt. Ist es eine Entscheidung? Ist es eine Begegnung? Ist es eine Sache? Und während ihr das macht, schreibt ihr euren Namen auf dieses Blatt und faltet aus diesem Blatt einen Papierflieger. Wer nicht weiß, wie man einen Papierflieger faltet, der fragt seinen Nachbarn. Einer von zweien weiß das mindestens. Ihr Lieben, jeder hat einen. Halt, nur falten, nicht fliegen lassen. Okay, und ihr wisst, wofür der steht. Ja? Ihr habt euch in der Zeit Gedanken gemacht, was möchte Gott von mir, was ist dran, wo soll ich hingehen, was ist der nächste Schritt? Gut.
Ihr seid normalerweise nur... Ehrlich nicht? Okay, dann kriegst du jetzt noch mal eine Minute Zeit. Lass den bitte liegen, Flieger liegen lassen, ganz wichtig. Nicht mehr anrühren, einfach hinlegen.
Was möchte Gott? Was ist mein nächster Schritt? Klein oder groß? Was ist gerade dran? Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Jesus hat uns erwählt, er schickt uns auf den Weg und das Ziel, dass wir unterwegs sind, ist, dass unser Leben Frucht bringt. Frucht bringt. Und er spricht hier von bleibender Frucht. Was ist bleibende Frucht? Ja, das ist eben nichts, was einfach nur mal eine Saison da ist, sondern das ist etwas, was wieder und wieder da ist. Eine bleibende Frucht ist das, was der Baum regelmäßig bringt, was im nächsten Jahr wiederkommt. Es ist nicht die eine Frucht, die schnell gezüchtete, in irgendwie die Schnelltomate sozusagen irgendwo in Spanien, sondern die bleibende Frucht ist etwas, was wiederkehrt, was kommt. Und natürlich hat bleibende Frucht auch einen Ewigkeitscharakter. Das ist ja das Allerschönste, wenn wir das wissen, dass das, was wir weitergeben, was unser Leben, unser Vorbild, auch eine Ewigkeitsauswirkung hat. Das ist einfach eine großartige Verheißung auf unser Leben. Frucht ist aber nicht nur dann, wenn man jetzt sieht, da ist jemand zum Glauben gekommen und dann hat mein Dienst Frucht gebracht, sondern Frucht fängt viel einfacher an. Und das ist aber umso schwerer. In Galater 5, in Vers 22, Galater 5, Vers 22, spricht Paulus von den Früchten des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die Früchte, die unser Leben bringen soll, sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Ich bin bei den Eigenschaften Gottes und bei dem, was wir so besprochen haben, schon auf einiges davon eingegangen. Ja? Wir haben schon gesprochen über Freude, erinnert euch, Freudigkeit, Freudigkeit, die Alten. Wir haben gesprochen über Friede, ja, das kam drin vor. Wir haben gesprochen über Güte, auch über Freundlichkeit. Gucken wir mal so ein paar Sachen an, die hier noch stehen, über die wir noch nicht so ganz viel geredet haben. Wir haben über Gottes Treue geredet, das ist ja quasi das Gegenstück von Geduld, ja, das Abwarten, weil Gott treu ist. Aber hier ist zum Beispiel auch so eine Sache gesagt wie Keuschheit. Keuschheit. Was ist denn eigentlich Keuschheit? Das ist ein Wert, was man heute gar nicht mehr, ein Wort, was man heute gar nicht mehr kennt. Keuschheit bedeutet eben nicht verklemmt sein, bedeutet eben nicht asexuell sein, bedeutet im Gegenteil, die Bibel, wer das Hohelied der Liebe mal liest, das Hohelied Salomos meine ich, nicht der Liebe, das Hohelied Salomos, ja, deine Brüste sind wie Granatäpfel und so, das ist hocherotisch. Also Keuschheit, die Bibel, die ist hocherotisch. Ja, also wenn man das wurde damals, wenn man das immer so gedeutet über Jahrhunderte, das bezieht sich alles nur auf Jesus und seine Liebe zur Gemeinde. Nee, das ist richtig Sex da. Also Keuschheit ist nicht Verklemmtheit. Keuschheit bedeutet, dass ich einfach nicht jeder Verlockung nachgebe. Dass ich weiß, dass wenn meine Liebe sich zentriert auf eine Person, der ich vertrauen kann, mit der ich auch alt werden kann, die auch die Veränderung meines Körpers mitmacht und die mit mir auch durch Tiefen geht und die auch weiß, was gut ist und so, dass ich dort Erfüllung finde und nicht im Wechsel, nicht in Pornografie, nicht in irgendetwas, sondern Keuschheit bedeutet schlicht und ergreifend zu sagen, ich erlebe dieses Geschenk der Sexualität in dem Rahmen, wo Gott es gut gefällt. Das ist Keuschheit. Und es ist ganz interessant, wenn man mit Menschen redet. Ich habe mal, ich habe 10 Jahre lang Sozialethik unterrichtet bei uns an der Berufsakademie in Gera. Und irgendwann kam wieder eine neue Gruppe und sagte, was sind Sie vom Beruf, Pastor? Und da lacht einer, ah, Pastor, da dürfen Sie ja keinen Sex vor der Ehe haben. Dann habe ich den angeguckt, habe gesagt, ist das das Erste, was Ihnen einfällt, wenn Sie an Kirche denken, Sex? Jetzt ist die Frage, sagt das was über Kirche oder sagt das was über Sie? Und noch zum Thema, wir dürfen keinen Sex vor der Ehe haben, ja, und so. Und dann kam er so ins Gespräch und es war interessant. Dann kamen die mit allem Möglichen und allem Möglichen. Sag ich, okay, Leute, wisst ihr was? Ihr wisst alle möglichen Begriffe aus der Pornografiewelt und ich will die jetzt hier nicht wiederholen, wie die alle heißen und so weiter. Aber wer von euch weiß denn zum Beispiel etwas darüber, wie eine Frau in ihrem Zyklus unterschiedlich empfänglich ist? Wer weiß denn etwas darüber, dass die Fußmassage heute Abend den Sex morgen Abend ermöglicht? Wer weiß denn etwas, und so weiter, und kriegen alle eine rote Birne und so, sage ich. Und jetzt sagen Sie mir, ich bin verklemmt und ich darf nicht vor der Ehe. Ich hab das Gefühl, Sie haben einfach keine Ahnung. Ja, war ein tolles Gespräch, hat richtig Spaß gemacht. Und das Schöne daran war, dass man dann über, ich habe dann diesen Begriff Keuschheit mal genommen. Keuschheit bedeutet ja überhaupt nicht verklemmt sein. Und ich finde es spannend, dass Paulus das hier sagt, weil warum ist das eine Frucht des Geistes? Ein erfülltes, auch körperliches Leben hat Auswirkungen auch auf andere Bereiche, ist doch klar. Ist doch klar. Ja, und auch, ich sag mal, da geht es eben nicht nur um Geschlechtsverkehr, da geht es generell um Körperlichkeit, um Zärtlichkeit. Das ist auch eine Frage für Singles, ja, wie kann ich meine Körperlichkeit wahrnehmen und vieles andere mehr. Und ich finde es so spannend, dass Paulus das bei den Früchten des Geistes ein Thema, das sich explizit auf Körperlichkeit bezieht, anspricht. Und zwar, dagegen ist das Gesetz nicht, das ist kein einschränkender Bereich, sondern das ist ein großer. Ich kann das jetzt nicht vertiefen und da wäre auch manchmal viel Seelsorge nötig, ja. Ich wollte es nur sagen, ich finde es sehr spannend, dass Paulus der redet hier vom Heiligen Geist, was der in unserem Leben bringt. Und damit meint er aber nicht Keuschheit im Sinne von, haltet euch nur fern von der Welt, das ist übel, sondern entdeckt, was Gott stattdessen für euch vorgesehen hat. Ich finde das sehr spannend, sehr spannend. Dann gibt es hier andere Dinge, ne? Sanftmut, die mit angesprochen sind. Was heißt Sanftmut? Ja, das heißt wirklich auch so zu sagen, ich lasse mich ein, ich kühle runter, ich verstehe, dass ich nicht im Affekt handle, sondern da, wenn Dinge überlegt sind, wenn sie getragen sind, ja, Sanftmut und Geduld haben ganz eng miteinander zu tun. Ja, ich mache Entscheidungen nicht kurzfristig, ja, nicht aus einer Laune heraus, sondern dann, wenn mein Mut wirklich wieder gekühlt ist, wenn ich sanft sein kann, wenn ich die verschiedenen Akteure mit reinbringen kann und vieles andere mehr. Viele Dinge habe ich in den vergangenen Tagen angesprochen. Mir war nur noch wichtig zu sagen, also wenn Jesus sagt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, dann ist die Frucht nicht in erster Linie, kommt einer zum Glauben, kommt irgendwas, sondern dann ist eine Frucht, die in unserem Leben sichtbar wird. Und es gibt nichts Missionarischeres, als wenn Menschen sehen, dass ein Leben verändert ist und dass es glaubwürdig ist. So interessant, es ist wirklich so interessant. Es gibt manchmal Leute, die sind so schräg. Ja, ich habe vor vielen Jahren mal eine Diakonisse begleitet, die war in Frankfurt unterwegs unter Prostituierten. Und die Frau, die hat nur altertümelnde Liedverse zitiert und so. Ja, die konnte gar kein normales Deutsch. Ja, es war alles immer nur Bibelsprache und sonst irgendwas. Und hat diese Prostituierten besucht, hat mit Frauen, die mitten im Rotlichtviertel waren, mit denen gebetet und so weiter. Und hatte einen wahnsinnigen Zugang zu denen. Schwester Helene hieß die. Hat später auch ein Buch geschrieben über Leben. Wurde einfach gemerkt, dass es geht jetzt nicht um die Form, die sieht ganz anders aus, geht gar nicht um die Sprache, es geht um das Herz. Und die Leute merken das. Hat einfach eine riesengroße Liebe für diese Frauen. Dann zusammen mit einer anderen, auch Diakonisse, später eine Einrichtung gegründet in Frankfurt, wo so Frauen, die dann aussteigen wollten, auch hingehen konnten. Die passt überhaupt nicht in diese Welt. Und ganz oft ist es überhaupt nicht, wie wir reden. Wir denken manchmal, wir müssen alles anpassen, auch damit wir Menschen in der Welt erreichen. Ja, das muss so sein oder so. Es geht nicht zuerst um die Form. Es geht um den Inhalt. Wenn der Inhalt voller Liebe ist, wird sich auch die Form verändern. Aber die Frage ist sozusagen, was ist der Inhalt? Worum geht es? Und in dieser Aufzählung sagt Paulus zuerst, steht die Liebe. In dem Text, den ich vorhin vorgelesen habe, aus dem Johannesevangelium, da geht es zuallererst um die Liebe. Das ist das Gebot, das ich euch gebe, dass ihr liebt. Und dann kommt es zunächst mal untereinander. Das Zeugnis, wenn eine Ehe nicht funktioniert, ist unser Zeugnis beschädigt. Wenn wir in der Familie nicht bereit sind, unsere Kinder zu lieben, auch wenn sie nicht glauben und auch wenn sie vielleicht ganz komisch sind, wenn wir nicht bereit sind, die zu lieben, wird unser Zeugnis beschädigt. Wir können nicht immer Frieden halten, aber wir sollen sie lieben, so wie sie sind. Wenn wir nicht in der Gemeinde anfangen zu fragen, wie kann ich die Geschwister lieben, auch wenn sie komisch sind und anders sind als ich, ist unser Zeugnis beschädigt. Das fängt untereinander an. Das fängt an mit meiner Frau, das geht bis zu meinen Kindern, das geht in meine Gemeinde. Das ist der Auftrag. Und dann werdet ihr Frucht bringen, die bleibt. Aber da startet alles. Da geht alles los. Das ist nicht in der Weltmission. Ein Missionar hat mal gesagt, ich bin ja sehr dafür, dass wir in die Welt gehen, ja, sonst wäre ich nicht Missionar geworden. Aber wir brauchen neben der fernsten Liebe manchmal auch ein bisschen Nächstenliebe. Da fängt alles an. Und wenn ihr in den ersten Korintherbrief guckt, das Hohelied der Liebe, dieses ganze Kapitel 1. Korinther 13, wo Paulus dann am Ende sagt, nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe aber ist das Größte unter ihnen, denn die Liebe bleibt. Sie bleibt. Es ist eine unglaubliche Verheißung. Was aus Liebe getan ist, das bleibt. Bleibende Frucht. Das ist schon eine verrückte Sache, dass Gott uns das so zusagt. Und dass Jesus genau das hier von uns wünscht. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Jesus sagt aber auch noch, worin diese Liebe besteht, nämlich wer Liebe hat, der lässt sein Leben für seine Freunde. Und das ist gerade für uns Männer, Haustafel, Epheserbrief. Ja, da lesen wir ja gerne den Text, der da für die Frauen steht. Ne? Frauen steht so, seid euren Männern untertan und dienet ihnen und so. Das lesen Männer gerne. Da steht aber explizit ihr Frauen. Den Text dürfen Männer gar nicht lesen. Ehrlich nicht. Es gibt auch einen Text für die Kinder. Ne? Da steht drin, seid euren Eltern gehorsam. Das ist kein Text für Eltern. Ein Text für Kinder. Für die Eltern steht, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also seid nicht unfair, seid nicht ungerecht. Man muss schon immer der lesen, für den es geschrieben ist. Aber was ist für die Männer geschrieben? Ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat alles für sie hingegeben. Unser Auftrag ist nicht von den Männern, von den Frauen zu fordern, dass sie irgendwie uns dienen. Das dürfen die mit ihrem Herrn abmachen und wenn sie ihrem Herrn folgen, werden sie es tun. Unser Job ist, uns den Frauen hinzugeben. Hinzugeben. Und zwar in jedem Bereich. Das kann in Sexualität gelten. Ja, was möchtest du, mein Schatz? Was tut dir gut und nicht nur, was will ich? Das kann darin bestehen, dass man die Kohlen aus dem Keller holt. Die hat man heute nicht mehr so oft, aber ja, kennt diesen Satz. Ne? So, während der Verlobungszeit hast du mir noch die Sterne vom Himmel geholt oder versprochen. Und nach 2 Jahren Ehe holst du nicht mehr die Kohlen aus dem Keller. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig, das zu verstehen und wieder und immer wieder neu zu verstehen. Ja? Also, das größte Zeugnis ist das. Jemand hat mal gesagt, was ist das Wichtigste, was man in der Erziehung für seine Kinder richtig machen kann? Was ist das Wichtigste, was ein Vater in der Erziehung für seine Kinder richtig machen kann? Seine Frau zu lieben. Weil wenn die das sehen und das lernen und wissen, das ist das, was ich später mal machen will, dann ist alles andere steht schon mal. Er hat uns gesetzt, dass wir Frucht bringen, dass wir hingehen. Und das hat ganz viel, das hat nicht mit Methoden zu tun, das hat mit Lebensstil zu tun, mit uns zu tun. Und das bezieht sich nicht nur auf Ehe. Ich habe das jetzt darauf bezogen. Das bezieht sich generell auf die Frage, wie gehe ich um? Was ist meine Berufung, meine Begabung? Was steckt damit drin? Und dann heißt es hier, ich lese es nochmal vor. Und wenn ihr meinen Vater bittet in meinem Namen, dass er es gebe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit ihr den Vater bittet in meinem Namen, dass er euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Also ein Schritt in unsere Berufung, ein Schritt ins Fruchtbringen, ein Schritt in unseren Auftrag ist auch immer und immer wieder, dass wir beten und dass wir stellvertretend auch beten und Fürbitte tun. Ja, dass wir füreinander beten und füreinander da sind. Komme ich nochmal zu dem Flieger. Dieser Flieger ist nur dann ein Flieger, wenn er fliegt. Sonst ist er ein Stück Papier. Ab dem Moment, wo ich ihn losschicke, ist er ein Flieger. Vorher nicht. Ja? Und jemand ist erst dann auf dem Weg, wenn er geht. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade irgendwie von Gott aufs Herz gelegt gekriegt habt, was euer nächster Schritt ist, dann ist das erst dann ein nächster Schritt, wenn ihr ihn geht. Und um das mal symbolisch auszudrücken, möchte ich gleich mal, dass wir unsere Flieger mal fliegen lassen. So als sagen, okay, wenn ich nach Hause gehe, ich fliege. Und dann, jetzt kommt's, deswegen stehen da nur Namen drauf und nichts anderes. Werden die Flieger hier ja wild durch die Gegend fliegen? Ich möchte bitten, dass jeder einen aufsammelt. Dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen und dass jeder für den Namen betet, der da draufsteht. Und sagt wirklich, Gott segne ihn auf diesem nächsten Schritt, segne sie auf diesem nächsten Schritt, sei du bei. Alles, was euch einfällt, für diese Person, sie zu beten. Und dass ihr den dann mit nach Hause nehmt. Und einfach irgendwo reintut, wo er nicht in der Papiertonne landet, sondern wo er sagt, wenigstens die nächsten Tage mal, übers Wochenende, vielleicht, wie nachdem, bete ich für diese Person und ihre Schritte, die dran sind. Okay? Ihr wisst nicht vorher, wer das sein wird. Ist auch nicht so schlimm. Ihr wisst auch gar nicht, worum es geht. Ihr sollt die Person auch nicht aushorchen. Ihr sollt einfach für sie beten. Okay? Und jetzt, alle Flieger parat? So, gut für die Flugshow? Okay, dann 1, 2, 3 und... Gut, und jetzt darf sich jeder einen suchen. Hier vorne liegt noch einer, wenn jemand noch einen braucht. Nee, nicht weiter. Nee, also. Genau, jeder einen suchen. Darauf findet ihr einen Namen. Hat jeder einen? Andersrum, hat noch jemand keinen? Super. Dann nehmen wir uns jetzt noch 5 Minuten. Ihr könnt auch gerne murmeln oder so, oder aber auch stillbeten, also einfach 5 Minuten, dass jeder mal für die Person betet, die jetzt auf seinem Flieger steht, okay? Ich melde mich dann wieder. Amen. Wäre schön, wenn ihr diesen Flieger mitnehmt, und der euch daran erinnert, dass ihr euch auf den Weg macht und euch daran erinnert, dass ihr für diese Person einfach noch sie im Gebet begleitet. Da es ja um Schritte geht, die so in der nächsten Zeit sind, ist das auch keine Verpflichtung, ewig zu beten, sondern einfach so für diese nächsten Tage und für das, was dran ist. Schön. Ihr Lieben, ein letzter Gedanke zum Thema Liebe. Und dann fasse ich nochmal zusammen und dann bin ich tatsächlich auch fertig. Wenn Jesus von Liebe spricht und sagt, die Liebe ist so, wie er sein Leben lässt für seine Freude, der entscheidende Kriterium, man kann über vieles nachdenken, was ist Liebe Gefühl, ist Liebe eine Entscheidung, ihr kennt all das. Der entscheidende Punkt für Liebe, der allerentscheidendste Punkt für Liebe ist, die Liebe sucht nicht das Ihre. Es ist wirklich, das ist der Knackpunkt für alles. Es gibt Gespräche über den Glauben mit Menschen, da hat man das Gefühl, mir könnte genauso ein Versicherungsvertreter gegenüber sitzen. Der will ein Produkt verkaufen. Ein guter Versicherungsvertreter, er fragt aber erstmal, was ist überhaupt mein Bedarf? Und dann guckt er oder auch nicht. Und wenn ich die Art und Weise von Jesus zu reden, ist die, dass ich überhaupt beim anderen bin und sage, was braucht der denn jetzt gerade? Und das kann ein Zuspruch sein, das kann jemand sein, der aus einem frommen Hintergrund kommt und der braucht gerade keine frommen Worte für lange Zeit.
weil er das braucht. Es kann sein, dass jemand einfach tatkräftige Unterstützung braucht. Es gibt nur wenige Menschen, die ablehnen, wenn man sagt, ich bete für dich. Ganz wenige. Der entscheidende Punkt der Liebe und auch für die Mission ist die Frage, wo steht der andere? Und nicht, wo bin ich und was muss ich noch loswerden und habe ich meine Schuldigkeit getan, damit ich das Evangelium verkünde. Nee, Liebe sucht den anderen und dafür muss man zuhören, verstehen, fragen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der das immer weniger möglich ist. Also auch gesellschaftlich, ja, so Rechte und Linke, da versteht doch einer den anderen nicht mehr. Wir wissen doch gar nicht mehr, was die Not von Leuten ist, wenn man sich auch nicht zuhört. Weil man, ich nehme jetzt ein Wort, das politisch verbrannt ist, aber wenn man Brandmauern aufbaut, die kann man ja politisch machen, aber die dürfen nicht menschlich sein. Dann Liebe sucht den anderen, was beschäftigt dich denn, was geht mit dir? Und dann gehe ich einen Schritt mit dir. Und wenn Gott dann diesen Kairos schenkt, dass jemand zum Glauben kommt, dann ist das reif, das merkt man, dann ist das da. Das kann man nicht zwingen, das ist wie mit der Frucht. Ja? Alle, die das wissen, wer in den Garten geht und meint, dass er die Möhren einfach schon mal rauszieht, um zu gucken, ob sie schon groß genug sind. Nee, das ist ziemlich kontraproduktiv. Das wird nichts. Wenn ich sie aber dann nicht ernte, wenn sie reif sind, dann werden sie verfaulen im Boden. Aber dafür muss ich regelmäßig dran sein, ich muss sie pflegen, ich muss sie kennen, ich muss sie beobachten. Und das ist das Wesen von Liebe. Wo stehst du gerade? Was brauchst du gerade? Wie kann ich dich gerade begleiten? Und das im Gebet tun und das im Sinne des Evangeliums. Worauf wir hoffen können, dass unser Gott treu ist und dass er uns liebt. Er, der uns erwählt hat, mag sein, dass wir mickrig und klein sind oder sündhaft oder was auch immer. Diese Zusage gilt und ich wünsche euch, dass euch das trägt in die nächsten Tage, in die nächsten Wochen in eurem Leben. Und wir sehen uns ja übrigens demnächst schon wieder, diejenigen, die da nicht im Urlaub sind. Ich bin am 19.20. tatsächlich in Jettingen und wenn das alles so klappt, wie es jetzt aussieht, begleitet mich dann ein Bruder aus Ruanda. Und dann werden wir so ein bisschen auch direkt erzählen. Der ist sowieso in Deutschland, der will uns besuchen in Berlin und dann kriegen wir das vielleicht miteinander hin. Das besprechen wir aber noch, wie das genau aussehen wird. In diesem Sinne, Gott segne euch.